Heute Morgen lautet der Titel meiner Predigt: Was bedeutet es, Jesus zu folgen? Wir könnten auch sagen: Was bedeutet es, Christ zu sein? Manch einer tut sich schwer mit einer Definition und viele, glaube ich, sitzen auch falschen Definitionen auf, wenn es um die Frage geht: Was ist ein Christ? Was ist ein Nachfolger Jesu? In Lukas Kapitel 5 bekommen wir eine Antwort darauf, was es heißt, Jesus zu folgen. In Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, lesen wir von dem wunderbaren Fischzug und die Berufung der ersten Jünger. Lasst uns noch einmal zur Textlesung aufstehen, Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Amen. Nehmt Platz. Hier berichtet uns der Evangelist von den ersten Personen, die sich Jesus anschlossen und ihm folgten. Der Herr rief sie, sie ließen alles stehen und wurden zu seinen Jüngern. Am Ende von Vers 11 lesen wir: Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Mit diesem Schritt haben Petrus, Jakobus und Johannes ihre wahre Bestimmung gefunden. Und die war nicht die Fischerei, sondern die Christus-Nachfolge. Dieser Ruf, Jesus zu folgen, ist seitdem nie verklungen. Er gilt heute wie damals. Die Welt hat sich in vielerlei Weise verändert. Ja, sie ist kaum wiederzuerkennen im Vergleich zu damals. Aber der Ruf Christi ist derselbe. Folge mir nach. Sei mein Jünger. Werde ein Christ. Vier Kennzeichen der Jesus-Nachfolge werden in diesem Bericht deutlich. Erstens, ein Jünger hört, was Jesus sagt. Zweitens, ein Jünger tut, was Jesus befiehlt. Drittens, ein Jünger weiß, wer Jesus ist. Und viertens, ein Jünger erzählt, was Jesus tat. Erstens, ein Jünger hört, was Jesus sagt. Ein Christ hört, was Jesus sagt. Wir lesen hier von einer großen Volksmenge, die sich um Jesus drängte. Vers 1. Sie kamen zusammen, um zu empfangen, was Gott ihnen geben wollte, nämlich sein Wort. Das heißt, es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören. Das Problem war, es gab keine Verstärkeranlage, sodass es schwer war, Jesus zu verstehen. Da sah er Boote am Ufer und ihm kam die Idee, eines der Boote als Kanzel zu benutzen. Und so bat er Simon Petrus, wie er später hieß, Simon Petrus, bat er, ein wenig vom Land mit seinem Boot wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Nun war seine Stimme klar und deutlich zu hören. Über das Wasser schwebte sie hin zu den Menschen am vielleicht auch steilen Ufer. Einige der Zuhörer, die damals zusammenkamen, wurden später zu seinen Jüngern und Nachfolgern Jesu. Was wir hier sehen, und Petrus selbst ja auch, was wir hier sehen ist, diese Nachfolge beginnt immer mit dem Hören. Und sie setzt sich auch fort, indem wir fortwährend hören. Ein Jünger Jesu, ein Christ, hört, was Jesus sagt. Sie kamen, um das Wort Gottes zu hören. Das ist heute auch noch so. Wer Jesus nachfolgen will, der muss auf seine Stimme hören. Er muss zuhören, was der Meister sagt. Damals ging das nur, indem man sich um Jesus versammelte. Deswegen drängelten sie sich ja auch um ihn. Sie hörten direkt, was er sagte. Das ist heute auf gleiche Weise nicht möglich. Jesus ist nicht mehr am See Genezareth, sondern er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und doch können wir ihn hören, was er sagt. Sein Reden, sein Sprechen, sein Mitteilen finden wir in seinem Wort, die Bibel. Dort kannst du hören, was er sagt. Deswegen lesen wir in der Bibel und kommen auch sonntags unter das gepredigte Wort. Warum? Um zu hören. Wir halten unsere persönliche Andacht. Wir nehmen uns Zeit, um Acht zu geben, was Jesus sagt. Hörst du in dieser Weise auf ihn? Drängst du dich im bildlichen Sinn um ihn, so wie die Volksmenge damals, um zu hören? Niemals in der Menschengeschichte prasselten so viele Stimmen und Informationen auf uns ein wie heute. Es gab es niemals zuvor. Jeden Tag entstehen Datenmengen in unfassbarer Größe, die zu uns gelangen wollen. Ständig nutzen wir Smartphone, Internet, soziale, digitale Medien. Ständig sind wir erreichbar. Nachrichten, Breaking News gelangen rund um die Uhr zu uns. Passiert was in China? Weißt du es ein paar Sekunden später. Wie können wir in diesem Ozean an Meldungen ein Nachfolger Jesu sein? Wie können wir Jesu Stimme hören? Wir müssen ihm Raum geben zu sprechen. Wir müssen die Reizüberflutung durch Informationen aus dieser Welt ganz bewusst runterfahren. Wir müssen zur Ruhe kommen, auch im Gottesdienst. Stille werden. Einkehren und innerlich sagen, sprich, o Herr, rede zu mir. In diesem Augenblick, in diesem Gottesdienst, horchen wir hin. Eines der wichtigsten Organe eines Jüngers ist also sein inneres Ohr. Mit dem Hören fängt Jüngerschaft an, und mit dem Hören setzt sie sich auch fort. Paulus schreibt in Römer 10, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Dies nur, wenn wir hören, denn vorher heißt es, wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Glaube entsteht, wo das Wort gehört wird. Glaube wird auch am Leben erhalten, wenn auf die Worte des Herrn geachtet wird. Du fragst dich, warum bin ich so abgekühlt in meiner Nachfolge? Hast du dich mal gefragt, ob es vielleicht daran liegen kann, dass die Stimmen, die zahllos auf dich einprasseln, mehr Beachtung finden als die Stimme Gottes? Glaube wird auch am Leben erhalten, wenn auf die Worte des Hirten geachtet wird. Denn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. In Johannes 5 sagt er, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Nimmst du dir in einer Welt der tausend Stimmen Zeit, auf Jesus zu hören? Nicht nur die Volksmenge hörte, sondern auch Petrus. Er konnte am besten verstehen, denn er war ja mit Jesus in dem Boot. Er hörte genau hin, er achtete auf die Worte, er war ganz dabei. Dieses Hören brauchte er. Er kannte Jesus schon ein wenig, denn dieser kam nach Kapernaum und trieb einen bösen Geist aus, lesen wir kurz vorher. Und unmittelbar vor unserem gelesenen Text wird uns berichtet, dass Jesus die Schwiegermutter des Petrus heilte. Petrus kannte ihn schon ein wenig, doch bis jetzt hatte er noch nicht alles stehen und liegen gelassen und sich ganz dem Herrn geweiht. Er musste hören. So wie du. Du kennst ihn schon ein wenig. Vielleicht auch schon ein bisschen besser, meinst du? Du hast von seinen Wundern und seiner Mission gehört. Aber du hast für dich noch keine Konsequenz gezogen. Noch folgst du ihm nicht nach. Aber heute steht er vor dir und ruft: Folge mir. Damit Petrus also sein altes Leben hinter sich ließ, die Fischerei, bedurfte es zunächst des Hörens. Doch Hören allein ist nicht genug. Denn zweitens, ein Jünger tut, was Jesus sagt. Vers 4 und folgende. Als er aber zu reden aufgehört hatte, also Jesus, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Es ist bemerkenswert, wie Petrus auf die Aufforderung Jesu reagiert. Der sagt zu ihm: Fahrt hinaus und werft das Netz aus. Zunächst weist Petrus darauf hin: Meister, bei allem Respekt, aber wir haben die ganze Nacht gearbeitet, gefischt und wir haben nichts gefangen. Petrus muss müde gewesen sein. Er wusch die Netze und seine Kollegen. Harte Arbeit. Die Nacht durchgearbeitet. Jetzt hellichter Tag. Jesus einen Dienst erweisen, einer Predigt zuhören, die ihn persönlich wahrscheinlich auch noch angesprochen hat. Emotional angestrengt, körperlich angestrengt. Und jetzt wird er auch noch von einem gelernten Zimmermann aufgefordert, am hellichten Tag herauszufahren und noch einmal die gerade gereinigten schweren Netze auszuwerfen, die er gerade mühsam gewaschen hatte. Wie sollte der erfahrene Fischer, der große Teile seines Lebens auf dem See verbrachte, nun auf die Idee kommen, das zu tun, was dieser Zimmermann sagt? Kein Experte der Fischerei. Sachlich und fachlich war es mehr als fragwürdig, was von ihm verlangt wurde. Petrus war Fachmann. Er wusste, wo und wann Fische zu finden sind. Aber Jesus, es hat mich erinnert an einen unserer Urlaube, ich bin kein großer Angler, habe das auch erst, als unser Sohn so ein gewisses Alter hatte, versucht zu erlernen. Und dann sind wir nach Norwegen gefahren und ich werde es nicht vergessen. Ja, ich habe mir das über YouTube und meinem Schwager Martin beigebracht, das Angeln. Das ist eine gute Kombination. Und dann sind wir da in Norwegen und Friedemann und ich, wir fahren auf diesem Fjord und wir halten die Rute rein und wir angeln und angeln und angeln und angeln. Ich werde beinahe gesagt, die ganze Nacht und wir haben nichts gefangen. Und das war nicht nur ein Tag so, sondern zwei Tage, drei Tage so. Und eines Tages, dann gingen wir wieder zu unserem kleinen Bötchen da und da war so ein kleiner Hafen und da stand ein einheimischer Norweger. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sagen Sie mal, gibt es da überhaupt Fische drin? Er meinte, ja. Ich sage, ja, dann sag doch mal, wo sind die zu finden? Und dann sagt er, nö. Die Norweger hier, die sagen doch nicht den Touristen aus Hamburg, wo die Fische zu finden sind. Aber dann habe ich natürlich mit Friedemann zusammen, haben wir unseren Charme spielen lassen und er hat uns dann gesagt, wo wir mal probieren sollten. Und tatsächlich, wir fuhren hin, da war so ein kleiner Fleck, ne, das sind diese Abbruchkanten, die Experten wissen das, unter der Wasseroberfläche, das siehst du gar nicht. Und wir sind dorthin gefahren und halten die Angel rein und es dauerte nicht lange, da waren Fische. Nun musst du wissen, Petrus war ein Experte und er wusste, es macht keinen Sinn, jetzt fischen zu gehen. Wir haben es schon getan und es wird keinen Erfolg haben am herrlichen Tag. Aus fachlicher Sicht war es komplett falsch, so zu handeln. Und doch sagt Petrus, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Mit anderen Worten, wenn du sagst, ich soll es tun, dann, Herr, tue ich es. Ein Christ, ein Jünger Jesu, tut, was der Herr ihm sagt. Dies zeigt, dass es nicht genügt, Jesus nur zuzuhören, sondern wir sollen tun, was er uns befiehlt, und ihm mit Leib und Leben folgen. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst zu dir selbst, wenn du das so hörst, naja, vor dem Hintergrund meiner schulischen Bildung, vor dem Hintergrund meiner wissenschaftlichen Studien macht es keinen Sinn, den Worten Jesu zu gehorchen. Du meinst, du kennst den See besser als er. Du kannst die Welt erklären, dazu brauchst du nicht Jesus, der dir sagt, was du zu tun hast. Auf der Hochzeit zu Kana sagte Maria zu den Bediensteten, was er euch sagt, das tut. Maria forderte die Diener auf, Jesus ohne Zögern oder Hinterfragen zu gehorchen, selbst wenn die Aufforderung, Wasser in Krüge zu füllen, obwohl Wein gebraucht wird, unlogisch erscheint. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, rauszufahren. Es macht keinen Sinn, zu glauben. Es macht keinen Sinn, zu vertrauen. Du erklärst dir die Welt auf andere Weise, doch auf Jesu Wort hin taten sie, was er befahl, auf der Hochzeit zu Kana, und sie erlebten ein großes Wunder. Nun, ich habe Verständnis, und du wahrscheinlich auch, dass es Einwände gibt, auch Bedenken gibt, auch Zweifel gibt, auf Jesu Worte zu reagieren. Manchmal müssen wir sogar ringen, um wirklich zu tun, was er uns sagt. Unsere Erfahrungen sprechen manchmal dagegen. Unser Wissen, unser Stolz, unsere Sünden, unser Unglaube, all das trägt zum Zweifel bei. Ja, macht das denn Sinn, jetzt das Netz auszuwerfen? Ich kenne den See, sagen wir. Ich habe so lange schon gefischt. Es hat nichts gebracht. In seiner Predigt vom 16. April 1882 sagte der Baptistenprediger Spurgeon zu diesem Text Folgendes: Doch nun wende ich mich an die anderen Anwesenden, die ihre Netze ausgeworfen haben, vielleicht vergeblich in Form von beharrlichem Gebet. Mit anderen Worten, du hast die ganze Nacht gebetet im übertragenen Sinn, aber dein Gebet wurde nicht erhört. Habt ihr, sagt Spurgeon weiter, um die Bekehrung eines Angehörigen gebetet oder um etwas anderes Gutes gefleht, von dem ihr glaubt, dass es dem Willen Gottes entspricht? Seid ihr nach langem Flehen, Flehen bis tief in die Nacht hinein, in der Versuchung, diese Bitte nie wieder vorzubringen? Nun denn, auf das Wort Christi hin, der sagte, dass die Menschen allezeit beten und nicht nachlassen sollen. Auf das Wort Christi hin, der sagt, betet ohne Unterlass, werft das Netz aus und betet erneut. Nicht, weil die Umstände um euch herum günstiger sind, sondern einfach, weil Jesus euch auffordert, im Gebet fortzufahren. Und wer weiß, ob ihr nicht gerade jetzt Erfolg haben werdet. Wirf dein Gebetsnetz aus. Auch wenn die ganze Nacht über kein Fisch gefangen wurde. Vertraue den Worten Gottes. Auch wenn alles dagegen spricht. Was für ein Vorbild ist Petrus hier für uns? Ja, wir sehen, die Worte Jesu kommen zu uns und sie sind anspruchsvoll. Sie verlangen von uns, dass wir loslassen, dass wir uns ganz auf ihn werfen. Wir haben zunächst Vorbehalte, aber wenn wir hinhören, sicher sind, dass er es ist, der spricht, dann besteht kein Zweifel daran, was er will. Also tun wir es im Glauben und im Vertrauen. Wir folgen weiter. Wir beten weiter. Wir lieben weiter. Und wir werden es nicht bereuen. Ein Jünger Jesu also hört, ein Jünger Jesu tut, was Jesus sagt. Drittens, ein Jünger weiß auch, wer Jesus ist. Ich sage jetzt nochmal ganz bewusst, ein Christ weiß, wer Jesus ist. Was dann geschah, ist unbeschreiblich. Wir lesen dann, Vers 5 noch einmal, aber auf dein Wort, sagt Petrus, will ich das Netz auswerfen. Vers 6 und folgende. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Sie fingen so viele Fische, dass die Netze sie nicht halten konnten. Herbeigerufene Kollegen mussten helfen und zuletzt waren zwei Boote so voll, dass sie zu sinken begannen. Wie reagiert man auf solch ein Wunder? Als professioneller Fischereiunternehmer hatte Petrus ein gutes Recht, Jesus jetzt eine Stelle in seiner Firma anzubieten, oder? Willst du bei mir anfangen? So einen Mitarbeiter kann man gut gebrauchen. Wie sieht's aus, Jesus? Hättest du Lust mitzumachen? Ich beteilige dich auch am Gewinn. Doch statt ihn zu bitten, zu bleiben, fordert Petrus ihn auf, zu gehen. Vers 8. Herr, gehe von mir hinweg. Was ist da passiert? Was für eine bemerkenswerte Reaktion. Warum, Petrus, sprichst du so? Warum schickst du ihn fort? Im Ganzen lesen wir Vers 8, als aber Simon Petrus das sah, die vielen Fische, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Als Petrus die atemberaubende Macht Jesu sah, war er zutiefst erschüttert. Vers 9, denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Sie erkannten, dass vor ihnen eine Majestät steht, eine Macht steht, eine Gewalt steht, ein Herrscher steht, eine Heiligkeit steht. In der Gegenwart des heiligen Christus sind Menschen stets erschüttert. Ein Nachfolger Jesu, ein Christ, weiß, wer Jesus ist. Denn wenn wir uns der Autorität Jesu bewusst werden, dann geht es uns wie Petrus, der in dieser Heiligkeit, in dieser Helligkeit seine eigene Unzulänglichkeit erkannte. Herr, gehe von mir hinweg. Warum? Denn ich bin ein sündiger Mensch. Im Angesicht der Macht Jesu wurde Petrus seine eigene Bosheit deutlich. Ihm wurde plötzlich klar, welche Folgen seine Schuld hat. Er kann nicht in der Gegenwart Jesu bestehen. Jesus ist zu rein, er ist zu mächtig, er ist zu heilig, als dass ein Mensch vor ihm treten kann. Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Diese Erschütterung, ihr Lieben, ist eine angemessene Reaktion auf Jesus. Leider ziehen wir ihn zu oft auf unser Niveau herab. Es ist zu kurz gedacht, Jesus als den großen Menschenversteher, der uns annimmt, wie wir sind und so lässt, wie wir sind, zu verstehen. Das ist ein Irrtum. Wie oft ziehen wir ihn auf unser Niveau herab? Wie oft verwässern wir ihn in Gedanken? Verwässern ihn durch unsere Worte? Verwässern ihn durch unsere Taten? Doch wenn wir Augenblicke der Erkenntnis haben, dann fallen wir auf unsere Knie, wie Petrus hier. Petrus war nicht der Einzige, dem das so ging, in der Gegenwart Gottes zu erschrecken. Jesaja, Hiob, Johannes, alle erlebten das Gleiche. Jesaja in der Vision von dem Herrn auf seinem Thron empfand aufgrund seiner eigenen Sünde ein derart großes Entsetzen, dass er ausrief, wehe mir, ich vergehe. Hiob sagte, vom Hörensagen hatte ich von dir Gott gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, Folge, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Johannes schreibt, und als ich ihn sah in der Offenbarung 1, Christus, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Wer diese tiefe Erschütterung in der Gegenwart Jesu erlebt, ist ein gesegneter Mensch. Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Diese innere Zerrissenheit über die eigene Sünde, die jemand im Angesicht Jesu erlebt, ist der notwendige Beginn für Gnade und Vergebung durch Christus. Denn Jesus sagt, du sollst getröstet werden, du sollst getröstet werden. Du musst nicht erschrocken bleiben. Zu Beginn seiner Nachfolge hier am See Genezareth bittet Petrus, Jesus zu gehen. Mit anderen Worten kam er zu dem Schluss, dass es unmöglich sei, mit Jesus länger in Beziehung zu stehen. Manchmal geht es uns auch so. Wir erkennen unsere Sünde und vielleicht gerade in diesem Moment. Und wir haben das Gefühl, nicht würdig zu sein, um in Gottes Gegenwart zu treten. Und ja, die gelesenen Textstellen bestätigen das. Wir sind zu schuldig, um dort zu sein, wo Gott ist. Doch genau deswegen ist Jesus gekommen. kommen. Nicht um gut zu sprechen, was böse ist und schwamm drüber über unsere Sünden, sondern er ist gekommen, um uns Gott nahe zu bringen. Und dazu war es nötig, dass er für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha starb. Unsere sündigen, schuldbeladenen Herzen wollen Jesus von sich stoßen. Doch anstatt ihn von uns zu stoßen, sollten wir uns vielmehr an ihn klammern und sagen: Herr, ich sehe, ich bin ein Sünder, aber ich verstehe, du bist deswegen gekommen, um diese zerbrochene Gemeinschaft mit dem Vater wiederherzustellen durch deinen Tod am Kreuz. Und so war es auch bei Petrus. Jesus verlässt niemals einen Sünder, der aufrichtig Buße tut. Petrus sagt: Gehe hinfort. Hat Jesus auf den Befehl des Petrus gehorcht? Nein. Jesus hat gesagt, ich bleib. Und mehr noch als das, was sagt er? Vers 10, Petrus, fürchte dich nicht. Deine Sünden machen dich nicht untauglich. Fürchte dich nicht, Gott kann dich dennoch gebrauchen. Je länger wir mit Jesus leben und auch diese Erschütterung erlebt haben, erkennen wir, dass wir ihn aufgrund unseres Versagens nicht wegschicken sollten, sondern dass wir zu ihm laufen sollten. Und das ist so schön bei Petrus zu sehen. Hier bei dieser ersten Begegnung, die im Lukas-Evangelium dargelegt wird, da will er ihn wegschicken. Und vielleicht erinnern sich einige von euch, dass es am Ende genau andersrum war. Ihr erinnert euch, im Johannes-Evangelium wird davon berichtet, dass Jesus, nachdem er gestorben war, den Jüngern am See in Galiläa begegnete. Sie waren draußen und haben wieder versucht zu fischen. Petrus ging zurück zu seinem alten Beruf. Jesus war tot. Und er ging zurück zu seinem alten Beruf und wollte wieder Fische fangen. Und was war da? Die ganze Nacht fischten sie und sie fischten nicht einen Fisch. Und was sahen sie am Ufer? Einen Mann stehen und sie erkannten nicht, dass es Jesus war. Doch als dann der eine Jünger Jesus erkannte, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, also Johannes, zu Simon Petrus im Boot. Da ist dieser Mann am Ufer. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es Jesus sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Und was tat er? Er schwamm zu Jesus. Und er kam aus dem Wasser raus. Und ich weiß nicht, er umarmte ihn, das steht da nicht, aber ich sag's jetzt mal so. Und das Wasser lief ihm noch runter. Sehen wir die Veränderung? Sehen wir die Veränderung? Er lebte mit Jesus. Am Anfang: Herr, ich bin nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein, aber je mehr er mit Jesus lebte, verstand er, dass Christus genau für diese seine Schuld gestorben ist, um die Beziehung zu Christus wiederherzustellen. Also ein Jünger Jesu weiß, wer Jesus ist. Ein Jünger hört auf Jesus. Er tut, was er befiehlt. Und er weiß, wer Jesus ist, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Und zum Schluss, viertens, ein Jünger erzählt, was Jesus tat. Die große Freude, Fülle in Christus gefunden zu haben, Vergebung der Schuld empfangen zu haben, behält ein Jünger nun nicht für sich. Er gibt weiter, was er mit Jesus erlebt hat. Vers 10, Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Dies war ein prophetisches Wort. Wir lesen nachher in der Apostelgeschichte, dass Petrus durch seine Predigten viele Menschen zum Glauben an Jesus führte. Zu Pfingsten, er predigte, 3000 Seelen wurden hinzugetan. Ein gewaltiger Fang, ein gewaltiger Fischzug. Aber das war nicht alles. Die Netze sollten sich weiter füllen. Und so kam es auch, nachdem Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat verhört wurden, lesen wir: Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Die Zahl der Menschen, die Petrus fischte im übertragenen Sinn, wuchs und sie wuchs und sie wuchs. Bis heute werden Menschen durch sein Leben angesprochen und zu Christus geführt. Sei es durch die Berichte in den Evangelien, sei es durch die Briefe, die er durch den Heiligen Geist inspiriert hinterlassen hat. Auch unsere Aufgabe, die eines Jüngers, die eines Christen ist, zu erzählen, was Jesus für uns tat. Wir werfen die Netze aus. Manchmal kennen wir das Gewässer nicht gut. Wir haben keine Ahnung. Wir sind wie der deutsche Tourist Christian am norwegischen Fjord. Wir werfen aus. Und wir werfen aus. Und wir werfen aus. Und wir vertrauen auf die Souveränität Gottes, der dafür sorgen wird, dass die Fische ins Netz gehen, die er an Land gezogen haben will. Und so wirfst du weiter aus. Das Netz der Rettung zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden. Du lädst sie ein, in den Gottesdienst zu kommen. Wir sprechen mit unseren Familienangehörigen. Wir werfen aus und wir werfen aus. Wir legen Zeugnis von Gott und seiner Gnade ab. Wir erzählen den Kindern am Sonntagmorgen hier im Haus von Jesus Christus. Wir werfen aus. Den Rangern am Freitag, den Teenagern im Bibelunterricht, die sich jetzt bald anmelden, wir werfen aus. Wir unterstützen weltweit die Mission. Wir übertragen Predigten im Fernsehen und im Internet. Wir werfen aus. Wir gehen auf die Straße am Samstag vor der Perle. Wir werfen aus. Das ist der Ruf Christi an alle seine Nachfolger. Jesus sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und zum Schluss unseres Berichtes lesen wir, letzter Vers. Und sie brachten die Schiffe an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Das ist ein Satz, ein Satz, aber spüren wir die Bedeutung, die dahinter steckt? Sie verließen alles und folgten nach. Das Business des Fischens, die Freunde, die Familie, soziale Kontakte, sie ließen alles hinter sich und wurden Nachfolger des Wanderpredigers. Es drückt eine tiefe Verbundenheit zu Jesus aus. Ein Jünger Jesu lebt in tiefer Verbundenheit mit Jesus. Ein Christ lebt in tiefer Verbundenheit mit Jesus. Er nimmt sich Zeit, auf ihn zu hören. Er tut, was Jesus sagt, weil er ihm vertraut. Er ist so verbunden mit ihm, dass er ihn kennt. Denn er hat erlebt, wie heilig er ist und gleichzeitig wie gnädig und barmherzig, indem er sein Leben am Kreuz gab, um uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Und ein Christ erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Er wirft die Netze aus. Er legt Zeugnis ab und er fischt nach Menschen. Meine Frage heute Morgen an dich ist, bist du so ein Jünger? Bist du ein Christ oder denkst du, du bist ein Christ, weil du einen Mitgliedsschein in der evangelischen oder katholischen Kirche hast? Lebst du so? Hörst du und tust du, was Jesus sagt? Und hast du erlebt, dass er deine Sünden vergeben hat? Wenn nicht, dann lädt Jesus dich heute Morgen ein. Er steht heute vor dir und sagt, komm, folge mir nach. Und an alle Gläubigen, auch an mich in der Vorbereitung, ist dies auch immer wieder ein gesunder Test. Auf was höre ich den lieben langen Tag? Wofür nehme ich mir Zeit? Tue ich, was Jesus sagt? bin ich ein gehorsamer Nachfolger, der sich der Gnade Gottes bewusst ist, der meine Sünden vergeben hat. Gott helfe uns. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Bericht aus deinem Wort und für die Lehre, die du uns damit gibst. Wir wollen, und das meine ich von Herzen, ich möchte, Herr, mehr auf dich hören, mehr deine Stimme observieren. Und auch in meiner Schwachheit und häufig auch in meinem Unglauben dir dennoch vertrauen, zu tun, was du sagst, weiterzumachen, weiter zu beten, weiter zu glauben, weiter zu folgen, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Ich bitte dich für alle Gläubigen in diesem Raum und auch an den Bildschirmen, dass wir in dieser Nachfolge tiefer werden, tiefer verwurzelt werden. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Dankbarkeit, dass du, Herr, der heilige Gott, uns dennoch so liebst und uns zu deinen Kindern gemacht hast. Herr, lass uns wieder neu, da wo nötig, frisch in der Jüngerschaft leben. Darum bitte ich dich. Und ich bete auch für Menschen, die das hören und noch nicht in der Nachfolge stehen. Du hast den Ruf Gottes gehört. Jesus steht da und er lädt dich ein, folge mir nach. Das sind gewichtige Worte. Diese Einladung geht auch an dich, gerade an dich. Er spricht sie dir aus. Folge mir nach. Möchtest du nicht Jesus glauben und sagen, Herr, nimm mein Leben? Dann bete zu ihm. Sag ihm, Herr, ich erkenne deine Größe und ich bin es nicht wert. Vergib mir meine Schuld und ich glaube, dass du für mich am Kreuz bezahlt hast. Jesus nimmt dich an und er macht dich zu seinem Nachfolger. Danke, Herr, dass du auch heute Morgen eine Ernte hast, eine Fischernte, eine Seelenernte. Und dass Menschen vertrauen, dass du der lebendige Gott bist. Hilf uns. Amen.